Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir so eine Woche lang gedrückt habe, können wir als Kirche noch die und die Veranstaltung durchführen, was ist das Thema um einen Sonntag, tut es mir wahnsinnig gut, von mir wegzuschauen und Gott zu loben. Es gibt noch mehr als unser Alltag, es gibt eine Kraft, die da ist und von sich wegzuschauen kann wahnsinnig gut tun. Danke für den Lobteil, sehen wir gut hier, Paul. Ein berühmter Satz aus der Bibel bringt die frohe Botschaft vom Christentum auf einen Punkt. Ich glaube, die meisten kennen den Satz. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hoi Abby. Ah ja. Danke. Es hat überschallmässig getönt. Ich habe den berühmten Satz, dass Gott sich hingegeben hat für uns, habe ich habe daheim gestoppt. Ich habe 9,5 Sekunden, dann habe ich es gesagt. Und wenn ich jetzt noch würde, die wichtigsten Zusammenhänge der Bibel jemandem erklären, der den Satz noch nicht kennt oder vom Christentum nichts weiss, angefangen von der Schöpfung, die Geschichte, die Gott mit uns Menschen macht, Abraham, Mose, Volk Israel bis zu Jesus, wie er gelebt hat, für uns gestorben ist, am Kreuz noch verstanden ist, dann hat ich als Basler 5 Minuten, habe ich es erklärt. Bernerinnen haben 10 Minuten. Mindestens. Gott selber hat sich viel mehr Zeit genommen. Viel mehr Zeit, um uns Menschen sich lieb zu machen. Und aus diesem Grund ist auch die Bibel so ein dickes Buch geworden. Man kann und darf das Evangelium wieder so schnell sagen. Evangelium weitergeben, leben, ist eine Investition und Gott hat das uns vorgemacht und darum möchte ich zuerst von dem reden. Versuchen wir uns mal vor Augen zu halten, wie er das gemacht hat. Mal schauen, was er mit Jesus Christus investiert hat, um uns Menschen seine Botschaft von der Liebe verständlich zu machen. Nicht 5 Minuten oder 10. Viel länger. Ich das mal auf euch wirken lassen. Wo Jesus angefangen hat zu wirken, also öffentlich zu wirken, heisst im Lukas-Evangelium, sie war etwa 30 Jahre alt gewesen. Also so alt wie ich etwa. Nein, nicht ganz, ein bisschen jünger. 30 Jahre circa. Ist relativ spät. Weil damals haben Männer mit 17, 18, 19 eine Familie gegründet und Verantwortung getragen. 30 eher Sport, heute wäre das normal. Die Frage ist, was hat er vorher eigentlich gemacht? Ja, was eigentlich? 30 Jahre lang. Da er aus einer typischen jüdischen Familie stammt, gehen wir davon aus, dass er 30 Jahre lang, als ganz oder fast 30 Jahre lang, sobald er konnte, laufen, angefangen hat zu arbeiten als Bauhandwerker. Das heisst, am Zimmermann in der Bibel, griechisch Tekton, das ist ein Bauhandwerker, der mit allen Materialien geschafft hat. Sein Vater hat ihn den Beruf gelehrt, der Josef, und er hat ihn sehr wahrscheinlich als kleiner Bub schon auf Baustellen mitgeschleppt. Er ist aufgewachsen in Nazareth, und Nazareth wird nie im Alten Testament erwähnt, der Ort. Sogar in der restlichen jüdischen Literatur kommt Nazareth nie vor. So unbedeutend war der Ort. Archäologen sagen, dort haben etwa 200 Leute gelebt. Dort hat es nicht viel Arbeit. Darum gehen wir davon aus, dass der Josef der Jesus mitgenommen hat von Anfang an auf Sepphoris. Das war eine grössere Stadt dort. Ein Tagesmarsch entfernt. Und dort hat man arbeiten können. Also sehr wahrscheinlich ist Jesus mit seinem Vater auf Sepphoris übergelaufen, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Dort hat es zu arbeiten gegeben, dort hat es ein Amphitheater gegeben, dort hat es einen Markt gegeben. Das war eine römisch-hellenistische Stadt. Man muss sich jetzt mal vor Augen halten. Gott beschließt, selber Mensch zu werden, damit wir Menschen begreifen, wie er uns liebt. Und dafür investiert er zuerst einmal 30 Jahre lang in ein ganz normales Menschsein. Schweilen an den Händen vom Arbeiten. Bauhandwerker. Muskelkater zu oben. Schweißperlen in dieser heißen Umgebung dort geschafft. Schweiß gehabt, Hunger, lange Fußmärsche, Sorge, längt das Geld, längt es nicht, haben wir zu viel Arbeit. In so Fragen, die sie und ich auch haben. Oder einfach, wir haben nicht mehr so Schweine an den Händen, die nicht handwerklich arbeiten. Gott hat das investiert, das zu erleben. Fast 30 Jahre lang. Man könnte sich fragen, ist das nicht Zeitverschwendung? Hätte er das nicht viel effizienter können machen? Aber offenbar ist das von Gott keine Zeitverschwendung, sondern eine lohnende Investition. Da hat er die Grundlage geschaffen, dass das Evangelium Hand und Fuß hat und keine so abgehobene Lebensphilosophie oder Lebensanschauung, die man schnell in 5 Minuten als Theoretiker erklären kann. 30 Jahre investiert ins Menschsein. Über das öffentliche Wirken von Jesus wissen wir ein bisschen mehr. Er hat Hochzeit gefeiert, so hat es angefangen, laut dem Johannesevangelium. Er hat Kranke geheilt, er hat Wunder da, er hat das Reich von Gott verkündet. Er hat recht oft Streit mit den Schriftgelehrten. Dann muss Johannesevangelium, wenn er Zeit hat. Und man hat ein bisschen mehr Zeit jetzt, in der Corona-Zeit. Man kann man daheim bleiben, wenn man Schnuppen hat. Johannes Evangelium, schaut mal, wie oft er gestritten hat mit den Schriftgelehrten. Zugelost hat er auch. Und dafür, auf das öffentliche Auftreten, schätzen wir, hat er 1, vielleicht auch 2 oder 3 Jahre investiert. Seine wichtigste Erlösungstat, sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung, die für uns basiert ist, hat lediglich 3 Tage gedauert. Das heisst, er hat sich vorher sehr lange Zeit genommen, damit wir Menschen ihn kennenlernen können. Und noch einmal, Gott hat das Evangelium nicht als Information in ein paar Minuten vom Himmel ab und ab geredet oder ein Prophet hat das für ihn gemacht. Er hat das gelebt und vorgelebt. Und den Menschen Zeit gelassen, das zu sehen, zu widersprechen, zu fragen, ja dazu zu sagen, nochmal einen Anfang machen. So viel Zeit investiert. Spektakuläre Jahre hat es gegeben. Die letzten 1 bis 3 Jahre waren spektakulär mit den Heiligen und Wunder. Es hat aber auch höchst unspektakuläre Jahre gegeben im Leben von Gott, der auf dieser Erde ist als Mensch. Und die unspektakuläre Zeit hat mindestens 10-mal länger gedauert. Noch einmal. Warum tut Gott so einen langen, komplizierteren Weg wählen? Alle, um uns nachzuziehen, um verständlich zu machen, um was es geht. Und um uns Zeit zu lassen für dich, für uns. Der springende Punkt, wo man das gemacht hat, lese ich euch vor. Man kann es nicht mitlesen. Vielleicht macht ihr die Augen zu. Im Philipperbrief, Kapitel 2. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 6 bis 11, steht der berühmte Christushymnus, den Paulus später gesagt hat. Er hat über Jesus Folgendes gesagt. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und dann erniedrigte er sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Also er hat so viel investiert, hat es nicht nötig gehabt, investiert, kommt ganz, ganz, ganz runter. Damit wir Menschen begreifen, die Liebe von Gott, was das ist und die Audienz annehmen. Philipper 2, Vers 6, fortfolgende. Da heisst es, dass Jesus zu unserem Diener geworden ist. Und der Diener schaut ja, dass es im Herr oder seinem Chef, dass es ihm gut geht und dass er ihm oder ihr die Lasten abnehmen kann. Hand aufs Herz, liebe Gemeinde. Wenn haben Sie das letzte Mal staunend und auch dankbar in sich aufgesogen, was Gott, was Jesus für euch, für sie investiert hat? Und ich habe nur das Neue Testament kurz zusammengefasst, einen Teil davon. Ich konnte noch ganz viel sagen. Was er investiert hat in Abraham, mit ihm mitgewandert ist. In einen Mose investiert hat, der ein Mörder war und Gott hat gefunden, Mose, dich kann ich noch brauchen, in dich investiere ich. In ein Volk Israel, das ganz einfach war, klein, unbedeutend, Gott hat gefunden, ich investiere in euch. Und hat Jahrhunderte investiert in ein Volk. Immer wieder zeigt, was soll durchgehen soll, was sie machen sollen. Investieren, investieren, Geduld, Zeit und nochmal Geduld und nochmal Zeit. Machen wir es so. Wir hören jetzt schon ein Zwischenspiel auf dem Flügel, Matthias, ist gut. Dient euch das, bevor wir weitermachen und konkret werden, mal das zuerst auf sich wirken lassen. So Stationen, wo ich gesagt habe, wie viel Gott gefunden hat. Ich investiere in jede und jede von dir. Ich nehme mir Zeit, damit ihr das spürt und versteht, was ich gemacht habe. Und ich sage es euch nochmal und nochmal und noch eine neue Chance geben. Ich glaube, erst wenn man das begriffen hat, das Investment, kann man auch selber anfangen investieren. Und nicht vorher. Man hört das Stück, ist gut. Und dann darf man vor sich haben, wie viel Gott Danke sagen, auf sich wirken lassen, wie viel der in mich investiert hat. Gehen wir einen Schritt weiter. Nach seinem Wirken hat Jesus seine Nachfolgerinnen und Nachfolger überlassen, seine Botschaft in die Welt auszutragen. In sie, also in seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, der auch viel Zeit investiert hat, auch Geduld investiert hat. Wenn man einmal schaut, wie schwer von Begriff die Jünger gewesen sind, also aus unserer Sicht heute denkt man, leck, sind die ein bisschen schwer von Begriff gewesen. Aber Jesus hat das nicht gefunden gehabt. Die haben es nochmal erklärt und nochmal gemacht, nochmal weitergemacht. Viel investiert und gefunden, so, jetzt könnt ihr weitermachen, auch wenn ihr nicht perfekt sind. Ich finde interessant, wie er das gemacht hat. Mir dunkt, Jesus hat es nie fordernd gemacht, sondern ermöglichend und fördernd. Der Unterschied ist, wenn jemand fordernd jemand anderem etwas aufträgt, Forderungen haben immer so ein Wehe, du machst es nicht, hinten dran. Jesus hat es fördernd gemacht und ermöglichend. Er hat immer gesagt, wenn du investierst ins Evangelium in andere Menschen, dann bin ich mit dir, mit dem Heiligen Geist. Du machst es nicht allein. Wenn es hart auf hart geht, tue ich dir sogar eingeben, was du sollst sagen. Das ist ein Unterschied. Also, Gott viel, wie zeigt, viel investiert und scheinbar auch so unproduktive Zeiten, wie ich vorher gezeigt habe, im Leben von Jesus, um uns seine Liebe zu zeigen. Und darum ist das heutige Thema weniger, mit welchem Wort oder mit welchem Argument man das Evangelium verkünden kann. Das ist auch ein Thema, aber nicht heute. Sondern, was wir für unsere Familien, für unsere Freundinnen und Arbeitskollegen können investieren, damit der Boden gelegt ist. Damit Menschen offen werden für den Glauben und vielleicht erst Jahre später einmal zum Glauben finden. Und durch andere Menschen. Und wenn man Glück hat, schon mit uns. Aber es braucht auch viel mehr an Investition, Geduld und Zeit. Zuerst ein Beispiel möchte ich gerne. Erik, wo bist du? Ist er noch da? Er ist noch da, zum Glück. Erik, komm mal schnell vor, bitte. Als ein Beispiel, wie man sich investieren kann, es gibt noch viele andere, bist mir du in den Sinn gekommen, Erik. Du bist ja im Besuchsdienst, machst seit langem mit. Sag zuerst einmal, was machst du genau in diesem Besuchsdienst? Was ist deine Aufgabe?
Ja, wie das Wort Besuchsdienst sagt, besuchen wir Menschen von unserer Gemeinde. Wir besuchen sie mit einem Schöckeli, wir beschenken sie mit einem kleinen Schöckeli und ganz häufig beschenken wir uns, ich mehr und ich sie, mit Zeit. Mhm. Und die Zeit, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles.
Warum bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Du könntest sagen, hey, ich habe noch ganz viele andere Sachen zu, ich kann noch Hobbys machen und Familien und so. Hast du ein Schlüsselerlebnis gehabt? Warum hast du gesagt, doch, ich möchte mich gerne investieren, um Leute zu besuchen, regelmässig?
Ja, das ist eine relativ lange Geschichte. Es haben viele Menschen auch in mich investiert vorher. Das ist mir erst jetzt vorher bewusst worden, als ich deine Worte gehört habe. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis gehabt, das stimmt, etwa vor 8 Jahren. Und gut 8 Jahre, aber das würde den Rahmen daran sprengen. Jetzt von dieser Predigt, da müsste ich natürlich mal noch ein Interview zusätzlich machen. Ich habe nachher aber gemerkt, ich habe Einsamkeit erlebt, kurz nach dem Schlüsselerlebnis. Einsamkeit da, in dieser Gemeinde, unter ganz vielen Christen. Ich habe nach dieser Einsamkeit, hat mich jemand angesprochen, gesagt, du, wir haben Personalnotstand dauernd im Besuchsdienst. Ich habe mich müssen richtig überwinden, müssen meine inneren Grenzen überschreiten und sagen, also okay, ich mache das. Ich gehe in den Besuchsdienst. Es war nicht einfach am Anfang, einfach so zu Leuten heimgehen, anzuklopfen. Und nachher habe ich festgestellt, wie wertvoll und wie wichtig das ist. Das war so ein nächster Schritt. Und der letzte Schritt, den ich erlebt habe, ist, wie viel ich selber von dem kann, wieder, wie viel ich selber zurückbekomme.
Eine Frage, die nicht steht, aber zur Erklärung, welche Leute besuchst du? Also Kranke oder ein gewisses Alter oder die, die sich bei dir melden? Bei welchen gehst du?
Ja, Leute also bei mir, wir haben da in der Gemeinde ein Konzept, oder? Ist ja da von euch geschrieben worden. Früher haben wir die 65-Jährigen besucht, heute besuchen wir die 63-Jährigen. Aber der Besuchsdienst umfasst noch viel mehr. Also ich weiss, es hat Leute, die über 80-Jährige besuchen und eigentlich sollte man schon früher besuchen, mit 45, 35 wahrscheinlich. Aber da sind wir einfach zu wenig Leute.
Okay.
Ja, also das ist ein das Problem, oder?
Mir nimmt es noch Wunder, wie du dich darauf vorbereiten? Ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache, dass man sagt, jetzt gar nicht jemand Fremdem heim, wo einen Geburtstag hat oder wo man weiss, dass er krank ist oder vor der Pensionierung steht oder so. Wie bereitest du dich vor, bevor du nebeneinander gehst?
Ja, also ich bekomme eine Liste mit den Namen drauf. Da tun wir uns vorher absprechen, wer wen besucht. Dann tun ich probiere telefonisch Kontakt aufzunehmen. Das ist immer schwierig. Ich tue den Besuch aber probiere anzukünden. Ich sage, ich komme dann mit einem Schöckeli vorbei. Ich lasse mich nicht einfach abschütteln. Sehr viele sagen, ja, keine Zeit. Oder ja, kannst du ein Schöckeli selber essen? Dann sage ich jeweils, nein, ich kann nicht alle selber essen, sonst werde ich viel zu dick. Lass mich also nicht abschütteln. Und dort, wo ich keine Telefonnummer habe, da gehe ich halt einfach vorbei, gehe Leute. Das ist, ja, kommt man fast nicht drum herum. Manchmal muss ich 3-4 Mal gehen, bis ich an eine offene oder an eine besetzte Tür komme. Aber bis jetzt habe ich es immer geschafft. Ja, und nachher komme ich dort an, sicher zuerst mit dem Schöckeli voraus, nicht mit der Bibel. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich mit der Bibel vorauskomme, dann ist die Tür ganz schnell wieder zu. Mhm. Mit dem Schöckeli voraus. Und ja, den Rest überlasse ich Jesus. Schon meistens auf dem Weg dorthin, auf dem Velo oder so, denke ich Jesus, du den Weg vorbereiten, du dein Werk vorbereiten und den Rest ergibt sich meistens von selber.
Okay. Hast du auch vegane Schoki?
Nein, habe ich nicht. Aber es hat schon jemanden gegeben, der gesagt hat, nein, Schoggi esse ich nicht. Und dann habe ich ihm ein Glas Gomfi gebracht. Und ich habe ihn dann wieder auf dem Tausigerstegli getroffen und gesagt, könntest du mir den wieder von dieser Gomfi bringen?
Okay. Ist nicht ein bisschen komisch, wenn du zu jemandem heimkommst, viele denken ja, ja, der will mich sicher überreden, in die Kirche zu kommen oder so. Nicht alle sind gerade so, du hast auch gesagt, und alle sind gerade so happy und so, oder? Wie reagieren denn die Leute oder so?
Also,
wenn du daheim bist, was passiert?
Ja, viele sagen, ja, was denken die Leute, wenn da so einer heimkommt, oder? Diesen Gedanken darf ich mir gar nicht machen. Also ich darf nie denken, was denken die anderen. Das ist mal ganz wichtig. Ich habe vorher gesagt, Einsamkeit. Ich habe festgestellt, Einsamkeit ist das grösste Problem, das wir hier haben, in unserer Gemeinde. Und die Einsamkeit wird von den Leuten sehr oft überspielt. Ja, ich habe keine Zeit, Arbeit, ich habe ganze Haufen zu tun, ich habe Stress. Sie haben viel zu tun im Haus, sie haben riesen Willen, sie verstecken ihre Einsamkeit auch hinter materialistischen Sachen. Grosse Auto, Ferien und so weiter. Drogen trifft man leider auch an. Und die Einsamkeit ist das grosse Problem und das grösste Geschenk, das wir dort eigentlich machen können, ist, dass wir eben diesen Leuten Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Und die Aufmerksamkeit, die ist ganz, ganz zentral. Und mit diesem Gedanken gehe ich auf die Leute zu. Also nicht, was denken sie, sondern ich weiss, das ist das grösste Geschenk, dass man diesen Leuten ein bisschen Aufmerksamkeit gibt.
Und kommt das an? Wie reagieren die meisten Leute? Was hast du das Gefühl?
Also die Reaktionen sind sehr positiv. Ich muss sagen, in 95% der Fälle reagieren sie positiv. Mhm. Und dort, wo sie negativ reagieren, ja, dort braucht es ein besonderes Segen. Und wenn ich dort zur Tür rausgehe oder von der Tür weggehe, dann übergebe ich wirklich das Jesus und sage, dort braucht es dein Segen, wirklich dein Wirken. Mhm. Ich bin nur sein Werkzeug, das weiss ich. Und das befreit mich auch. Ich kann die Leute nicht zum Glauben bewegen. Das muss Jesus machen. Oder? Mhm. Mhm. Aber ich kann ein Vorbild sein. Also ich kann es vorleben. Vielleicht. Ja.
Das war meine letzte Frage. Sie hat schon angefangen. So, meistens endlich kommst du von der Kirche. Oder? Und die Leute merken, du bist jemand, der gläubig ist. Wie kann man über Glauben reden, ohne dass wir Menschen die manipulieren oder einfach sie überreden und so. Wie schafft man es auf eine natürliche Art? Dass man erzählen kann, doch, mir ist der Glaube wichtig, mir ist auch die Kirche wichtig. Hast du ein, zwei Tipps, wie das echt ist, ehrlich ist, nicht komisch, aufgesetzt, manipulativ?
Ja, also das Wichtigste, denke ich mir, wie gesagt, vorher nicht mit der Bibel vorauskommen. Also ich darf nicht mit der Absicht kommen, weil mit Wort die Leute zu überzeugen, mit Wort zu missionieren wollen, sondern durch mein im Herz tragen von Jesus. Ohne Wort habe ich viel, viel die grössere Wirkung. Die Wirkung, die stelle ich nicht gerade im Moment fest, sondern die kommt vielleicht, wie du gesagt hast, erst viele Jahre später.
Oder vom Ausgestägeli.
Vielleicht, ja. Das kann durchaus vorkommen, ja. Das ist, glaube ich, ganz zentral, dass wir uns dort bewusst sind, dass Jesus eigentlich dort am Werk ist und nicht wir selber, dass wir ein Werkzeug sind. Mhm. Und nachher stellen sehr oft Leute nachher Fragen. Sie fragen mir irgendetwas und das öffnet mir nachher wie eine Tür, um etwas von meinem Leben zu erzählen. Das muss nur etwas ganz, ganz wenig sein. Manchmal stellen sie nachher noch mehr Fragen und noch mehr Fragen und noch mehr Fragen. Mhm. Und so kommen wir auf den Glauben zu reden, zum Beispiel. Das kann ich nicht voraussagen, ob das eintrifft oder nicht. Mhm. Aber indem ich bei mir selber bin und von mir selber erzähle, bin ich ja authentisch. Ich tue nicht irgendwie etwas aufgesetzt zu präsentieren. Ich bin ehrlich und die Offenheit und die Ehrlichkeit, die macht weitere Türen auf. Oder? Und das ist nachher so geht das auf. Und leider haben wir einfach viel zu wenig Ressourcen. Ich denke immer wieder, dort will ich wieder mal vorbei, dort will ich wieder mal vorbei. Und ich schaffe es schlichtweg nicht, weil die Liste ist einfach zu lang. Also mit immer Neuen oder Zukommen bleiben die anderen auf der Strecke dann wieder. Mhm. Aber es gibt immer wieder so Orte, wo sich die Wege kreuzen.
Schön, ja.
Und eines der schönsten Beispiele ist Erika, die da vorne sitzt. Oder? Wir haben einander an einem so einen Besuchsdienstanlass kennengelernt. Und mittlerweile sind wir im Team mit dem Urs zusammen. Und wir teilen uns praktisch die Aufgabe. Oder? Und ja, wir wären schon froh, wir hätten noch ein paar Leute, die würden mithelfen. Ja. Aber ganz wichtig ist, dass man dort dass man merkt, es bringt einem selber sehr viel. Und jetzt habe ich gerade den Abschluss verpasst.
Macht nichts, hast so interessante Sachen gemacht. Für Gott ist nichts unmöglich, steht da noch. Amen.
Ja, genau. Also das Schönste, was ich bei jeder Begegnung nachher festgestellt habe, ist, dass Jesus in mir auch ein Stück weit weiter wächst. Also mit jeder Beziehung wird meine Beziehung zu Jesus so besser. Und das möchte ich euch eben auch zum Mut machen, dass ihr den Schritt wagt. Es ist wirklich etwas Schönes. Und denkt nie, was denken die anderen. Denkt nie, ich kann das nicht. Weil, wie du gesagt hast, für Gott ist nichts unmöglich.
Super Schlusswort. Danke vielmals, Erik. Danke für dein Investment, oder? Auf deine Art, oder? Und das machst du merci viel, viel mal. Danke vielmals, Erik.
Es gehört auf Kreuz dort oben, nicht mehr. Ich bin nur ein Wert.
Ich möchte zum Schluss noch laut denken und dann euch weiterdenken lassen. Denken wir an die jetzige Zeit von diesem Coronavirus. Und ich habe gesagt, Erik, viele Menschen sind einsam. Das erlebe ich auch so. Nicht alle, aber viele sind einsam. Und das heisst, was können wir als Kirche tun oder auch als einzelne Christinnen und Christen für die Gesellschaft? Gerade für die, die allein sind, ausser richtig Hände waschen. Was können wir noch machen? Ich erlebe es bei unserer Familie zum Beispiel so, ich auch nicht allein bin. Mir hilft es, dass wir mit unserem schwarzen Humor in der Familie einen Witz machen können oder so, irgendwie, oder? Ich denke, ob jemand das nicht hat, wie du darüber reden, austauschen, auch deine Ängste jemandem sagen, wäre das ein Auftrag für uns als Kirchengemeinde, oder? Um da anzuknüpfen, bei dem, was du, Erik, gesagt hast. Oder was bringt Leben, was bringt Hoffnung, was bringt Liebe, ganz allgemein in sterile Beziehungen, oder? Oft lebt man in einem Hochhaus, man weiss vielleicht vom Namen an, wie der oder die kennt, und viel kennt man gar nicht. Oder im Quartier sind so sterile Beziehungen. Was kann man machen, um da ein bisschen Leben reinzubringen, wenn es nur kleine Zeichen sind von Investition, einen netten Gruß, etwas vor die Türen legen oder so. Ältere Menschen habe ich angesprochen, oder auch Alleinstehende, die machen sich besonders Sorgen. Was können wir für sie machen, wenn sie sich zurückziehen oder auch Angst haben? Wie wäre es mit einem Telefon, mit einem Angebot? Kannst du dich bei mir melden, ich würde von dir einkaufen, falls du Angst hast, daheim zu sein oder falls Behörden neue Massnahmen aussprechen, dass Leute in Quarantäne sind, könnten wir als Kirche drei Scheiben sein, die Einkäufe machen zum Beispiel oder sogar kochen. Wie ist es, wenn viele Leute daheim sind und der Mahlzeitendienst ist überfordert? Wäre das etwas für uns Kirche und wir machen das und sonst fast nichts mehr? Da darf man laut denken, gell? Also inwiefern können wir Salz und Licht sein von der Erde? Was ist da möglich? Wenn die Schulen zugehen und die Eltern müssen arbeiten, was machen denn die Kinder genau? Gibt es Formen, wo man etwas mit denen machen könnte? Natürlich auch mit Sicherheitsvorkehrungen und so, wo müssen sie, oder? Es geht um Leben. Und ich glaube, es könnte eine gute Chance sein, für uns als Kirche, für Christinnen und Christen, eine gute Rolle zu spielen. Und vielleicht ist etwas ganz Kleines, ein Telefonanruf oder ein Kärtchen. Ich denke an dich, du bist oft allein daheim. Wenn du etwas brauchst, kannst du dich melden. Längt vielleicht schon, um zu investieren. Und andere kennen Menschen, die ein bisschen mehr brauchen. Wie gesagt, du hast super gesagt, Erik, Gott füllt das mit Leben. Nicht wir müssen jetzt alles machen und dann müssen wir denken, oh, scheitere ich oder scheitere ich nicht. Gott will da in Leben im Ganzen. Und vielleicht ist die Zeit jetzt gerade eine gute Chance. Machen Sie es so, wir hören ein zweites Zwischenspiel. Also das ist jetzt nicht mehr das Zwischenspiel, das ist jetzt das Spiel von nach der Predigt. Ich habe dir gesagt, Matthias, kannst du gerne ein bisschen etwas Lüpfiges spielen, um Gedanken ein bisschen anzuregen. Also dich ein bisschen überlegen, kommen euch Menschen in den Sinn, die wissen, die machen sich besonders Sorgen, sind besonders allein. Was kann ich da beitragen? Wo sind Stärken, wo sind Grenzen? Oder ein bisschen fantasieren. Was könnten wir als Christin, als Kirche, was kann man beitragen? Und Gottes Geist wirken zu lassen in dieser speziellen Zeit. Nachher möchte ich uns für ein Gebet sprechen.